Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Es gibt ein deutsches Filmmuseum, es gibt ein deutsches Architekturmuseum, aber es gibt kein deutsches Designmuseum, beziehungsweise gab es nicht. Jetzt gibt es eins. In Berlin hat der Designer, Autor und Unternehmer Raphael Horzon gegründet und stellt dort nur seine eigenen Werke aus, sonst nichts. Was ist das? Größenwahn? Ein großer Scherz oder füllt es eine Leerstelle in der Museumslandschaft? Der Designer Raphael Horzon hat das Deutsche Designmuseum gegründet und stellt dort nur seine eigenen Arbeiten aus. Zu Raphael Horzon muss man sagen, dass er schon öfter mit wahnwitzigen Aktionen aufgefallen ist. Zum Beispiel dem Vorschlag, das Berliner Stadtschloss wieder zu sprengen. Er hat seine eigene Universität mal gegründet oder seine Unterlassungserklärung gegen Wikipedia, weil er nicht von denen Künstler genannt werden will. Also, nun hat er das Deutsche Designmuseum gegründet und ich habe ihn dort vor Ort am vergangenen Wochenende getroffen, wie er gerade seine Mitarbeiterin einarbeitete und er hat uns durch seine Arbeiten geführt in weißen, hellen Räumen des Deutschen Designmuseums. Zwischen seinen eigenen Arbeiten, seinen eigen designten Stühlen, an den Wänden, hängenden Spülbecken und Toasterlampen.
Musst du hier auf diesen Knopf drücken, ja? Mach das mal. Und dann wird das hier grün. Und dann müsste das jetzt.
Herzlich willkommen zum Videoanführungsseminar Abbruchsprengungen im Rahmen der Veranstaltungsreihe Sprengstoffe und Sprengverfahren an der Wissenschaftsakademie Berlin.
Also, das ist unser ältestes Exponat. Ein Videoseminar zum Thema Sprengstoffe und Sprengverfahren. Die Wissenschaftsakademie Berlin, an der dieses Video gedreht wurde, ist 1997 gegründet worden und war eigentlich eine Folge der Unzufriedenheit mit der Wirklichkeit, wie ich sie vorgefunden habe. Ich habe ja selber sehr lange studiert und das hat mir alles nicht gefallen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gründe einfach selber eine Hochschule. Und das war die Wissenschaftsakademie Berlin. Und das ist sozusagen exemplarisch zu sehen für alles, was hier auch heute zu sehen ist und auch für dieses Museum, weil, das habe ich jetzt auch geschrieben in diesem Manifest der neuen Wirklichkeit, wenn einem die Wirklichkeit, so wie sie ist, nicht gefällt, dann muss man daran arbeiten, eine neue Wirklichkeit zu schaffen. Und das habe ich getan schon mit der Wissenschaftsakademie Berlin und jetzt neuerdings eben mit diesem Museum. Es geht hier nicht chronologisch, sondern das hier zum Beispiel ist von 2018. Das sind Wanddekorationsobjekte. Die sind aus Plexiglasstreifen bestehen, die weiße Rahmen. Und in diesen Rahmen sind diese Plexiglasstreifen. Diese sind fluoreszierendes Plexiglas, was also sehr stark leuchtet. Diese Wanddekorationsobjekte und auch diese, die wir da hinten sehen, diese Leuchtobjekte, das sind Raumerhellungsobjekte. Und wir haben auch noch Raumdekorationsobjekte, da kommen wir später dazu. Diese Objekte dienen dazu, sozusagen die Kunstobjekte, die heute produziert werden, abzulösen. Denn das habe ich in meinem Manifest dargelegt. Auf dem Weg von der Wirklichkeit zur neuen Wirklichkeit muss man den dritten Weg beschreiten und nicht sich verheddern in Abwegen. Und ein Abweg ist zum Beispiel die Kunst. Und es ist also sehr wichtig, dass die Menschen, die heutzutage ihre Kreativität vergeuden in der Kunstproduktion, sich also auf den richtigen Weg machen, um unsere Wirklichkeit in eine neue Wirklichkeit zu transformieren. Ich habe ja schon an der Wissenschaftsakademie Berlin 2007 den Begriff Gesellschaftsdesign geprägt. Und da ging es eben darum, dass Design nicht nur das Entwerfen von Stühlen oder Tischen sein soll, sondern dass es auch darum gehen soll, eine neue Gesellschaftsform zu designen. Und das kann unter anderem unter diesem Begriff Gesellschaftsdesign verstanden werden. Das hier ist das erste jemals hergestellte Raumerhellungsobjekt. Das ist also ein Edelstahlträger, würde ich mal sagen. Und wenn man genau hinschaut, dann erkennt man auch, zumindest wenn man ein Mann ist und sich auf Raststätten aufhält.
Das ist ein Urinal, das erkenne ich auch.
Okay, ja. Genau, das ist ein Urinal und in diesem Urinal eingelassen sind eben vier kreisförmige Neonröhren. Und die sind sehr hell und erhellen den Raum. Deswegen heißt es auch Raumerhellungsobjekt.
So, was haben wir hier?
Das sind auch Raumerhellungsobjekte. Und das Schöne an diesen Raumerhellungsobjekten ist, dass sie also nicht nur den Raum erhellen, sondern sie haben auch noch einen Mehrwert. Das sind ja alles Haushaltsgeräte, die mit Neonröhren sozusagen versehen sind. Und wir haben hier zum Beispiel einen Pizzaofen, ein Würstchenerwärmer ist das. Da ist eine Fritteuse. Hier ist so ein Gerät, das wirft auch Fragen auf. Aber es ist tatsächlich ein Hotdog-Brötchenerwärmer. Da kann man auf diese silbernen Spieße, also diese Hotdog-Brötchen raufstecken und dann sind sie warm und dann kann man die Wurst, die man aus diesem Würstchenerwärmer holt, dort reinstecken. Und das ist hier ein ganz klassischer Toaster.
Und wenn Sie von Design sprechen, Design hat ja immer etwas Angewandtes. Das heißt, ich könnte mir jetzt so einen Hotdog-Erwärmer, wenn ich einen bräuchte, bei mir in die Wohnung stellen oder wenn ich etwas zum Erhellen bräuchte.
Ja. Ja, genau. Man kann also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Diese Haushaltsgeräte braucht ja eigentlich jeder. Jeder braucht eine Fritteuse, jeder braucht einen Hotdog-Brötchenerwärmer und jeder braucht aber auch Lampen. Und mit diesen Raumerhellungsobjekten hat man gleich beides. Man spart also Geld.
Wie viel kostet der Hotdog-Erwärmer? Entschuldigung, das Raumerhellungsobjekt?
Ja, das ist, glaube ich, Abigail, du musst gleich mal in die Preisliste schauen. Ich glaube, es sind 399 Euro.
Das heißt, für die neue Wirklichkeit braucht man auch ein bisschen Geld.
Aber nicht viel mehr Geld, als man sowieso für einen Hotdog-Brötchenerwärmer braucht.
Und warum war Ihnen das wichtig, dass das im Deutschen Designmuseum steht?
Also es wird ja immer wieder behauptet, dass ich Künstler bin. Und da ich ja viele Dinge herstelle, die andere für Kunst halten, war es eben auch wichtig, dass ich einen anderen Begriff finde für das, was ich tue. Und der einfachste Begriff ist einfach, ich mache Design. Ich bin Designer und die Objekte, die ich hier hergestellt habe und hier auch ausstelle, die wollte ich natürlich irgendwann auch mal zeigen in einer großen Retrospektive. Und ich fand es immer schade, man kann da schon fast von Neid sprechen, weil alle meine Freundinnen und Freunde sind ja sehr bekannte Künstlerinnen und Künstler und haben ständig Ausstellungen in großen Museen. Und ich habe solche Ausstellungen natürlich nicht, weil ich ja kein Künstler bin. Und dann dachte ich, na gut, dann gründe ich halt das Deutsche Designmuseum und dann kann ich auch endlich den angemessenen Rahmen haben, um meine Objekte zu zeigen.
Aber warum Deutsches Designmuseum? Warum dieser Name?
Naja, also Berliner Designmuseum war mir ein bisschen zu klein, denn es soll natürlich auch hier ein Anspruch formuliert werden, schon im Namen, der über Berlin hinausgeht.
Das heißt, werden Sie auch andere Designer ausstellen hier? Ist das was geplant?
Absolut. Also wir sind gerade dabei, für 2025 ein hochkarätiges Programm zusammenzustellen. Ich möchte es aber noch nicht verraten. Das soll ja eine Überraschung bleiben.
Ich meine, wenn man an deutsches Design denkt oder wenn Touristen nach Berlin kommen und das große, schöne Schild draußen hängen sehen und dann hier reingehen und denken, ah, das ist das Deutsche Designmuseum, dann aber nur Objekte von Ihnen vorfinden. Mit was sollen die Menschen, die hier reinkommen, nach Hause gehen?
Die sollen mit dem Eindruck nach Hause gehen, dass sie hier Zeuge einer wirklich gelungenen Ausstellung geworden sind. Und die sollen natürlich die Botschaft in die Welt tragen, dass es in Deutschland endlich ein deutsches Designmuseum gibt. Denn es gibt zwar diesen Wunsch, schon seit Jahrzehnten in Deutschland ein deutsches Designmuseum zu etablieren, aber es ist noch nicht gelungen, bisher. Und es gibt, das weiß ich jetzt, das wusste ich gar nicht, in Frankfurt auch eine Stiftung Deutsches Designmuseum. Und diese Stiftung versucht anscheinend auch seit mehreren Jahrzehnten schon ein Designmuseum zu etablieren, aber es gelingt ihnen nicht. Und erstens wusste ich davon nicht und zweitens hätte mir das so lange gedauert und deswegen dachte ich, okay, ich gründe jetzt einfach selber ein deutsches Designmuseum.
Einfach mal ein Museum gründen und dann nur sich selber ausstellen. Das Deutsche Designmuseum von und mit Raphael Horzon, seinem Gründer, ist jeden Samstag geöffnet in Berlin-Charlottenburg. Ja, wie werden nachfolgende Generationen über uns und unsere Zeit sprechen, die wir so viel am Handy verbringen? Kleinkinder, die vor iPads geparkt werden und Jugendliche, die sich auf sozialen Netzwerken tümmeln und diese Netzwerke TikTok und Co., die darauf ausgelegt sind, profitbringend süchtig zu machen. Vor ein paar Wochen hat Australien beschlossen, Social Media für Kinder unter 16 Jahren zu verbieten. In Albanien wird auch um eine neue Social-Media-Strategie gerungen. Auslöser ist ein Streit unter zwei Jugendlichen, erst auf TikTok, dann im wahren Leben. Am Ende stirbt einer der Jungen. Florian Haas über den Fall und den darauffolgenden Protest.
Parolen, Plakate, Proteste. Menschen marschieren zum Bildungsministerium. Steht auf, kommt mit, rufen sie denen zu, die in den Cafés am Straßenrand sitzen. Doch es bleibt an diesem Tag in Tirana eine überschaubare Demonstration. Vielleicht liegt das daran, dass sich der Unmut der Teilnehmer zwar gegen die Regierung richtet, aber auch gegen einen virtuell digitalen, einen schwer greifbaren Gegner, der, wenn man so will, für die meisten in Albanien zum Alltag gehört, beliebter Zeitvertreib ist, wichtiges Kommunikationsmittel. Letzteres etwa für den Ministerpräsidenten Edi Rama. Er findet, es gibt keinen Schwarz oder Weiß.
Es ist ein sehr großes Fragezeichen.
Und vor dem Fragezeichen steht TikTok, das für seine Kurzvideos bekannte Portal, auf dem zwei albanische Jugendliche einen Streit begonnen hatten, der dann auf einem Schulhof in Tirana blutig endete. Albanien trauerte und stellt sich nun die Frage, was tun mit dieser Plattform und ähnlichen Netzwerken? Nichts? Einschränken oder gar verbieten?
Das lässt sich leicht sagen, aber das ist nicht so einfach. Wenn man es mit 14, 15, 16 und 17-Jährigen zu tun hat, kannst du es ihnen nicht so einfach aus der Hand nehmen.
Der Regierungschef, im Umgang mit Opposition, Justiz und Medien keineswegs immer so liberal und abwägend, hat selbst Kinder, eines im Vorteenie-Alter, kennt vermutlich die täglichen Kämpfe vieler Eltern. Er will nun deren Meinung hören und die seit längerem laufende Social-Media-Diskussion noch intensiver, öffentlicher führen. Und so sind auf seine Initiative hin Schulleitungen, Lehrkräfte und Eltern zu Gesprächen in einem Gymnasium zusammengekommen. Mit dabei diese Mutter.
Die sozialen Netzwerke sind teilweise sehr komplex. Die Welt gehört der Technologie und wir können ein Netzwerk nicht dramatisch blockieren oder einschränken.
Die Elternbeiratsvorsitzende einer Hauptschule in Tirana hingegen will Eltern wie Schulen aus der Verantwortung und dafür TikTok am liebsten ganz aus dem Angebot nehmen. Nicht nur wegen des tödlichen Messerangriffs, der dem jetzigen Dialogprozess vorausging.
Ich orientiere mich an der Situation und ich merke, dass wir Schüler haben, die wegen der sozialen Netzwerke sehr müde in die Schule kommen. Ich denke, die beste Lösung ist, diese Netzwerke wie TikTok und Snapchat zu schließen.
Snapchat, der andere bei Jüngeren sehr populäre Dienst. Auch hier lauern Mobbinggefahren, kann der Datenschutz leiden, sind viele unbedarft unterwegs. Bildungsministerin Ogerta Manastirliu sagt deshalb:
Wir brauchen das Dreieck Kind, Familie, Schule, um die Kommunikation zu verbessern. Natürlich ist die Familie nicht die Schule, das wissen wir. Die Schule kann nicht die einzige Institution sein, die in diesem Umfeld tätig ist. Auch die Familie ist gefragt.
Viele Eltern wissen das. Tausende haben schon Ideen eingebracht. Bei rund 250 Treffen ähnlicher Art, wie die Ministerin würdigt. Ihr Versprechen fürs nächste Jahr? Mehr Sozialarbeiter einstellen, Schulpsychologinnen und Sicherheitspersonal. Das gibt es in Albanien bereits an vielen Schulen. Auch bemühe man sich bereits, Online-Filter zu setzen, sagt Ministerpräsident Rama. Aber
Filter sind immer noch sehr, sehr weit davon entfernt, um die Lösung zu sein, um eine Obergrenze festzulegen und zu sagen, bis zum Alter von 15, 16 Jahren besteht kein Zugang zu diesen Netzwerken.
Noch wird weiter diskutiert.
Florian Haas war das über die Diskussion in Albanien, Social Media einzuschränken, nach einem tödlichen Streit unter Jugendlichen. In Los Angeles stellen gerade 60 Künstler und Künstlerinnen aus Europa, Afrika sowie aus Nord- und Südamerika aus. Im LACMA, im Los Angeles County Museum of Art. Das sind alles zeitgenössische Künstler und sie alle verbindet die künstlerische Auseinandersetzung mit der schwarzen Diaspora. Imagining Black Diasporas 21st Century Art and Poetics heißt die Ausstellung. Ausgangspunkt für die Ausstellung war der Mord 2012 am afroamerikanischen Teenager Trayvon Martin und der Freispruch des Täters im Jahr darauf, woraufhin sich auch die Black Lives Matters-Bewegung gründete. Am Wochenende nun wurde die Ausstellung eröffnet und Kerstin Zilm hat sich die Werke vor Ort angeschaut.
Streifen, Blockbuchstaben, Schatten, geometrische Figuren. Schwarz auf weiß füllen sie eine Wand im ersten Raum der Ausstellung. Das Werk ist eine Version von Adam Pendletons Black Dada Flag, Black Lives Matter. Er schuf sie 2015 für den belgischen Pavillon der Biennale in Venedig. Pendleton bezog sich darin auf ein Gesetz aus dem Bundesstaat Florida. Aus seiner Sicht erweiterte es das Recht auf Selbstverteidigung so stark, dass der Mörder von Trayvon Martin freigesprochen wurde. In Los Angeles war die Black Lives Matter Flagge der Funke für die Ausstellung, sagt Deandra Lawson, Kuratorin von Imagining Black Diasporas, 21st Century Art and Poetics.
Das Konzept der Ausstellung begann damals mit einem Gefühl von Dringlichkeit, auf das, was gesellschaftlich passierte, zu reagieren. Zuerst habe ich eine Bestandsaufnahme unserer Sammlung gemacht. Dann habe ich begonnen, Ideen für Akquisitionen zu sammeln. Ich habe dabei natürlich auch strategisch gedacht. Die Ausstellung ist der Versuch, die Vertretung schwarzer Kunst im LACMA zu erweitern.
Bei ihrer Bestandsaufnahme fand die Kunsthistorikerin einige bedeutende Objekte von indigenen afrikanischen Künstlerinnen und Künstlern. Doch erstens barg deren Herkunft aus ihrer Sicht viele ethische Probleme. Wer hat sie wann und wo, unter welchen Umständen erworben? Zweitens wollte sie sich auf zeitgenössische Kunst konzentrieren. Mit der für 2025 geplanten Eröffnung ergab sich fast logisch der zeitliche Rahmen für die Ausstellung, das erste Viertel des Jahrhunderts. Doch da war die Auswahl in der Sammlung nicht sehr groß.
Die Erklärung ist leider, dass Kunsthistoriker die globale schwarze Kunst in der Vergangenheit vernachlässigt haben. Einige meiner Vorgänger haben schon großartige Fortschritte beim Ausbau unserer Sammlung gemacht. Aber trotzdem fehlten einige bekannte zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler, die international arbeiteten. Ibrahim Mahama aus Ghana ist zum Beispiel jemand, mit dem wir nun eine große Lücke füllen konnten. Weniger bekannte Künstler fand ich durch Mundpropaganda oder Recherchen.
Lawson nahm mit schwarzen Künstlerinnen in Afrika, Europa und Amerika Kontakt auf. Bei der Suche halfen unter anderem von Schwarzen gegründete Künstlerresidenzen in Ghana, Senegal, Südafrika, Jamaika, New York und Los Angeles. LACMA erwarb in den vergangenen 5 Jahren rund die Hälfte der jetzt ausgestellten Werke. Viele der 70 Bilder, Collagen, Fotografien, Videos und Skulpturen sind zum ersten Mal in den USA zu sehen. LACMA beauftragte außerdem Dion Brand und Itasha Womack, ausstellungsspezifische Gedichte zu schreiben. Dabei war es Kuratorin Deandra Lawson wichtig, durch Auswahl und Präsentation der Werke den Begriff Diaspora neu zu besetzen.
Kunsthistoriker konzentrieren sich oft auf die Biografie eines schwarzen Künstlers. Sie gehen zuerst auf ihre Unterdrückung ein und wie sie diese überwunden haben. Erst am Ende fragen sie, was haben sie eigentlich geschaffen? Ihr Fokus ist nicht auf Materialien und deren ästhetische Wirkung gerichtet. Ich habe dagegen mit einer formalen und ästhetischen Auseinandersetzung begonnen. Mein Ziel war es, Objekte stilistisch zusammenzustellen und Verbindungen über Regionen hinweg zu knüpfen. Erst von dort aus wollte ich zur Geschichte und zur Biografie finden.
Die Ausstellung hat sie in 4 Bereiche aufgeteilt. Sprache und Stille erforscht Macht und Grenzen des Wortes. Bewegung und Transformation zeigt Körper im Tanz, im Alltag, im Kampf und in Verführung. In Imagination finden Künstlerinnen und Künstler in Abstraktion und Collagen Ausdrucksformen für die Weite der Diaspora und die Vielfalt ihrer Erfahrungen. Repräsentation nimmt sich schließlich in einer Serie von Fotografien Imperialismus und Kolonialismus vor. In jedem Raum schwingen Themen der Unterdrückung mit, doch Ausdrucksformen, Materialien und ästhetische Entscheidungen verkörpern Macht, Stolz und Schönheit. Sie stehen tatsächlich im Vordergrund. Dass die meisten der Werke erst kürzlich erworben wurden, ist Ausdruck des großen Nachholbedarfs von führenden US-Kunstinstitutionen. Werke zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler der schwarzen Diaspora, wie Fotografien von Ibrahim Mahama aus Ghana, Videos von Sammy Abdoulaye aus der Demokratischen Republik Kongo und Installationen von Kemangwali Hulere aus Südafrika, sollten selbstverständlich Teil ihrer Sammlungen sein.
Kerstin Zilm war das über die Ausstellung Imagining Black Diasporas, 21st Century Art and Poetics in Los Angeles. Die slowenische Band Laibach hat ihr Album Opus Dei neu eingespielt. Zuerst erschien Opus Dei 1987. Darauf zu hören sind unter anderem Coverversionen von so 80er-Jahre-Pop-Hits, die Laibach dann eingedeutscht haben. Darunter auch One Vision von Queen. Wir hören mal hier in das Original von Queen rein. So, und jetzt kommt das Laibach-Cover.
Ein Mensch, ein Ziel, eine Weisung, ein Herz.
Die Musik und die Band, die wurden damals in Deutschland kontrovers diskutiert, auch wegen dieser Selbstinszenierung mit totalitären Symbolen. In ihrem Heimatland, also dem damals noch sozialistischen Jugoslawien, hatten Laibach in den 80er Jahren sogar Auftrittsverbot. Jetzt also neu eingespielt, das Album Opus Dei von 1987. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Musikkritiker Benjamin Moldenhauer. Hallo.
Hallo.
Laibachs Ästhetik hatte ich gerade schon angesprochen. Wie wirkte denn diese Musik damals schon vor 40 Jahren?
Ja, also Laibach haben damals eine Musik gespielt, die unheimlich martialisch und bedrohlich wirkte. Also wir hören so donnernde Trommeln, Fanfaren und dieses rollende R in der Stimme, das forciert gebrochene Deutsch. Und der Sänger Milan Fraß hat einmal gesagt, also Deutsch sei eine Sprache, die bei den Menschen außerhalb Deutschlands Gewalttraumata aufrühren würde. So, und das wiegt eben aus einer osteuropäischen Perspektive noch, finde ich, einmal besonders schwer. Ich kann auch sagen, der Bandname Laibach zitiert den Namen, den die Nazis während der Besatzung der slowenischen Hauptstadt Ljubljana gegeben haben. Und dieser Bezug auf faschistische Ästhetik und auf so starke Zeichen generell, der ist bei Laibach jetzt immer gebrochen gewesen, also damals wie heute. Und ja, es ging eben nicht darum, so das Totalitäre ästhetisch zu reproduzieren, sondern eher darum, es eher in gewisser Weise an die Oberfläche zu holen.
Was meinen Sie damit, an die Oberfläche holen?
Naja, also im Fall der beiden Songs, mit denen Laibach bekannt geworden sind, das ist der erste ist eben Geburt einer Nation, was eben kurz angespielt wurde. Da funktioniert das so, dass die Band die Musik sozusagen beim Wort nimmt. Also Geburt einer Nation ist eine einfache Übersetzung des Songtextes von Queens, One Vision. Und
also im Lied nicht, selber, One Vision ist ja eine Vision, im Titel klingt
genau,
es ein bisschen bedrohlicher, ja.
Das wird bei Laibach zu einem Leitbild, so, ne? Ja. Und man muss das eigentlich gar nicht mit dieser teutonischen Gruselstimme singen, damit da so ein faschistisches Lied draus wird. Das ist es eigentlich eh schon so implizit. Laibach legen das in gewisser Weise frei, also die, ich sag mal, totalitären Potenziale von erstmal harmlos wirkender Popmusik. So einfach, indem man das aufnimmt, also diese Potenziale aufnimmt und dann mit überdeutlichen Sounds und starken Zeichen eben so grell wie möglich macht. So, und die Band selbst hat das mal als ja, so überaffirmative Identifikation beschrieben, diese Methode.
Ja, wir können mal in den zweiten Hit des Albums reinhören. Leben heißt Leben, so heißt der Titel. Und das ist auch eine Coverversion und zwar von Life is Life von Opus. Wir erinnern uns mal kurz und hören mal in das Original jetzt von Opus rein.
Life!
Was würden Sie sagen, was machen Laibach aus diesem Hit dann?
Naja, also Life is Life bei Opus, das ist ja erstmal so ein etwas dümmlicher Mitgröl-Song so für die Skihütte. So, ne? Und bei Laibach wird da in der Übertragung was komplett Surreales draus. Ja, am besten hören wir nochmal direkt rein. Also Leben heißt das bei Laibach auf opus.de und Sie hatten es ja schon in der Anmoderation gesagt, also die Band hat das Album nochmal neu aufgenommen und in der neuen Version ist dann das hier draus geworden.
Denken nicht am Feste. Ja, die alte Partyhymne Life is Life, man hört sie noch durch, aber es klingt doch schon sehr anders als das Original.
Ja, und man hört also gerade bei dieser neu eingespielten Version, was die Musik Laibach auch so generell ausmacht, ne, diese Erhabenheit, die einen schon irgendwo ergreift, so, aber gleichzeitig auch so ein völlig übersteuertes Pathos beinhaltet. So, ne? Und dieses Pathos zusammenzubringen mit dieser, ja doch, finde ich, recht unüberhörbaren Idiotie des Originalstücks, das ist schon, also ist schon sehr gewagt. So, ne? Und Laibach schaffen da eben auch was, was in so streng konzeptuell gedachten Kunstgeschichten eher selten ist. Ne? Das ist eben auch eine sehr komische Musik, die dann aber auch gerade in ihrer Doppelgesichtigkeit wirkt. Also die ist gewalttätig und komisch, sie ist streng konzeptuell gedacht und auch anarchisch in gewisser Weise und hat dann eben diesen todernsten Gestus, ist gleichzeitig immer auch ironisch gebrochen. Und das ist, denke ich, auch vielleicht der eigentliche Punkt, wegen dem die Band zumindest damals für so viel Unbehagen gesorgt hat. Also sie ist unheimlich schwer greifbar.
Ja, und das war damals, also vor 40 Jahren fast. Wie funktioniert denn das Konzept heute? Ich meine, wir sind in einer anderen Welt, den Ostblock, den gibt es nicht mehr. Auch die faschistische Ästhetik ist ja auch in Veränderung. In welcher Weise hat die Band sich in den letzten Jahren denn selber verändert?
Sie hat schon darauf reagiert, auf diese Veränderungen, die Sie eben beschrieben haben. Also Laibach spielen auch eine eminent kontextabhängige Musik, die immer die Umstände sozusagen braucht, auf die sich die Band dann bezieht. Und natürlich hat sowas wie Opus Dei jetzt über die Jahre auch an Plausibilität verloren. Ne? So, aber die Neueinspielung versucht das auch musikalisch irgendwie weiterzuentwickeln und abzubilden. Kann aber schon sagen, die Kunst von Laibach, es sind ja nicht nur Alben, sondern auch Theateraufführungen, Ausstellungen. Die Band war lange Teil eines sehr produktiven Kollektivs, was sich Neue Slowenische Kunst nannte. Und in all diesen Arbeiten hat die Band immer sehr direkt auf politische Entwicklungen und vor allem auf politische Ästhetiken reagiert. Also so ein paar Beispiele. Sie hat dieses Stück Geburt einer Nation, was vorhin kurz lief, haben Laibach den Deutschen 1990 noch einmal zur Wiedervereinigung geschenkt in so einem symbolischen Akt. Das ist natürlich ein sehr vergiftetes Geschenk. Oder 2006 hat die Band dann ein Album mit Neuinterpretationen von Nationalhymnen rausgebracht. Das hieß Volk. Es gibt eine Platte mit Musik über Musik von Johann Sebastian Bach. Es gibt ein Konzeptalbum zu Nietzsche und eins zu Heiner Müller. Also es ging schon in den letzten 20 Jahren immer weiter in so Richtung Theater, Bühne so. Und man kann eben auch sagen, Unterschied zu früher noch, es regt sich heute auch niemand mehr groß über diese Musik auf.
Ja, und neben diesen ganzen Kontexten wie Theater spielen Laibach ja weiterhin die Musik von anderen Künstlern und Künstlerinnen nach. Also zuletzt das Stück The Future von Leonard Cohen zum Beispiel oder auch Strange Fruit von Billie Holiday. Wir hören mal in Strange Fruit rein.
Southern Trees. Bear a strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze.
Was für eine Herangehensweise hören wir denn hier?
Ja, also das ist in meinen Ohren ein Beispiel dafür, bei dem der Zugriff von Laibach nicht mehr so gut funktioniert. Also bei Strange Root, ja, das ist erstmal ein unheimlich brüchiger Song im Original und bei der Übertragung mit dieser dunkel grollenden Stimme passiert dann eigentlich nichts sonderlich Interessantes, also in meinen Ohren zumindest nicht. Und es wirkt auf mich so, als wäre Laibach hier tatsächlich so eine 1-zu-1-Anklage gegen rassistische Gewalt reproduzieren mit den ästhetischen Mitteln, die man von der Band auch kennt.
Das Original ist ja auch ein Protestsong.
Genau, genau. Und es wird jetzt eben übertragen in die Jetztzeit, also auch mit einer politischen Symbolik, die, also auf dem Cover der Single ist eine Wassermelone zu sehen, was ja ein etabliertes Modell für den Protest gegen Israel ist. Und unabhängig, wie man den Krieg im Gazastreifen jetzt gerade einschätzt, geht das mit den Bezügen nicht auf in meinen Augen, ne? Weil also die rassistische Gewalt im Süden der USA zur Zeit der Lynchmorde ist doch etwas sehr, sehr anderes als die brachiale militärische Gewalt als Reaktion auf das Massaker der Hamas am 7. Oktober oder auch auf die Lage in der Westbank oder so. Und das ist, denke ich, ein Beispiel dafür, dass die Kunst von Laibach nicht mehr gut funktioniert in dem Moment, wo die Band versucht, was zu produzieren, was man ohne Brüche verstehen soll. Es haut ihn einfach konzeptuell nicht mehr gut hin.
Vielen Dank, Benjamin Moldenhauer.
Gerne.
über die Neueinspielung des Albums Opus Dei von Laibach.